Der Kulturabend mit Markus Leimer.
Willkommen. Otmar Barth, da sind sich die Fachleute im In- und Ausland einig, ist eine herausragende Gestalt der Südtiroler Nachkriegsarchitektur. Am vergangenen 22. Mai wäre er 90 Jahre alt geworden. Mit ein Grund, um an den 2010 verstorbenen einstigen Professor für Raumgestaltung und Entwerfen an der Universität Innsbruck zu erinnern. Weit gewichtiger freilich ist die Frage, was aus den hinterlassenen Bauten wird, nachdem diese langsam in die Jahre kommen. Ein Schicksal, das die Generation Otmar Barth genauso betrifft und alles andere, was das Prädikat Zeitgenossenschaft zwar redlich verdient, aber durch das Raster der Denkmalpflege fällt. Für uns ein Anlass, einmal genauer nachzufragen, sowohl bei Fachleuten wie auch bei der Denkmalpflege. Und Pfingsten steht vor der Tür, ein christliches Fest, das ganz wesentlich auch durch die Musik zum Kirchenjahr geprägt ist. Bachs Orgelbüchlein macht es mustergültig vor, in 46 knappen, aber äußerst kunstvollen Choralvorspielen, die die Textvorlagen nicht bloß vertonen, sondern gleichsam theologisch ausdeuten, mystisch überhöhen. Peter Wallner, Organist und Experte für historische Tastenmusik aus Innsbruck, wird uns in die Geheimnisse von Bachs Orgelbüchlein einführen. Und zu guter Letzt geben wir Eduard Luzerner die Ehre, dem einstigen Apotheker in Bozen-Kries, der mit besonderer Leidenschaft auch musizierte und komponierte. Mit Vorliebe wirkte er in und für die gutbürgerlichen Salons der Talvorstadt, wo in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eifrig Hausmusik betrieben wurde. Etwas bescheiden ausgedrückt freilich für dieses halböffentliche Konzertwesen. Eduard Luzerners Streichquartett in H-Moll wird es uns eindrucksvoll vorführen. Aber immer der Reihe nach und zunächst zu Otmar Barth, dem Schöpfer beispielsweise der Brixner Cusanus-Akademie, der Wohnsiedlung Bozen-Haslach oder des Skigymnasiums in Stams. Baumeister wie Otmar Barth braucht unsere Zeit, schrieb Andreas Gottlieb Hempel 2010 in einem Nachruf auf den Pionier der Südtiroler Nachkriegsarchitektur. Selbst viele Jahre als Architekt in München und Berlin tätig, hat sich der gebürtige Dresdner 2003 in Brixen niedergelassen, um sich alsbald als Buchautor und hervorragender Kenner der heimischen Architekturlandschaft zu profilieren. Kein Wunder bei Hempels reichem Erfahrungsschatz. Als ehemaliger Funktionär in diversen Architektenvereinigungen auf nationaler und internationaler Ebene und als aktiver bzw. ehemaliger Lehrbeauftragter an mehreren technischen Hochschulen. An der heutigen Gesprächsrunde zu Otmar Barth nimmt neben Andreas Gottlieb Hempel ein weiterer Vertreter der Zunft teil, nämlich Architekt Robert Veneri. Gegenwärtig im Gemeinschaftsbüro Veneri Architekten in Bozen tätig, hat er selbst bei Professor Otmar Barth in Innsbruck studiert und ihn für ein Jahr auch als Assistent an der Universität begleitet. Weitere Lehraufträge führten ihn nach Venedig, Liechtenstein und seit 2003 auch an die Freie Universität Bozen. Die Denkmalpflege in der illustren Runde vertritt Waltraud Kofler-Engel, Direktorin des Landesamtes für Bau- und Kunstdenkmäler. Als Landeskonservatorin leitete sie vorübergehend auch die gesamte Abteilung der Denkmalpflege. Zu den Forschungsschwerpunkten der Kunsthistorikerin gehört unter anderem der Rationalismus in Südtirols Architektur. So kommt es nicht von ungefähr, dass sie unlängst in der Brixner Cusanus-Akademie über die Bedeutung der Bildungseinrichtung für die Nachkriegsmoderne und ihren Projektanten Otmar Barth referierte. 1962 fertiggestellt, fand die Cusanus-Akademie bald auch jenseits der Landesgrenzen Beachtung. Andreas Gottlieb Hempel, seinerzeit noch Student an der Technischen Universität München, erinnert sich.
Ja, Südtirol war ein weißer Fleck auf der Landkarte der Architekten in diesen Jahren. Wenn man nach Südtirol fuhr oder fahren wollte, dann hieß unter uns Architekten, fahrt mal lieber in die Schweiz, da seht ihr schöne Sichtbetonbauten, oder nach Schweden, da habt ihr gutes skandinavisches Design. Aber Südtirol, das ist tiefste Provinz, und die machen eine verdünnte Moderne mit Pseudo-Tiroler Zusatzdekorationen. Und da war unser Professor Hart, der eigentlich ein sehr konservativer Professor in Bayern war, ein großer Ziegelspezialist und so weiter, der hat dann eines Tages erwähnt, dass es die Cusanus-Akademie in Brixen gibt. Und da bin ich dann hingefahren und war total überrascht, welche hohe Qualität ich vorfand, neben einem barocken Grundbau, mutig mit modernen Materialien eine ganz andere Masse hinzustellen, die sich zwar unterordnete, aber nicht unbedingt einordnete. Das hat mir sehr gut gefallen, von einer hohen Qualität, die dann durch meine ständigen Besuche in Brixen in späterer Zeit immer mehr an Patina und ja und würdigem Alter zunahm und keinerlei Bauschäden aufwies. Von vielen hochkarätigen Architekten, in Anführungsstrichen, kenne ich nur Bauschäden. Wenn die Mode mal vorbei ist, weswegen sie veröffentlicht worden sind, ist dann plötzlich ein ziemlich schäbiges Gebäude übrig. Das kann man bei Othmar Barth nicht sagen. Ich kenne fast alle seine Bauten und alle sind in bester Ordnung und man wundert sich über die handwerkliche Qualität, die er durchzusetzen imstande war.
Wir werden auch gleich noch ausführlicher das Stichwort Nachhaltigkeit bereden. Zunächst an Sie gerichtet, Frau Direktor Kofler-Engel, die Frage eben nochmal nach den bahnbrechenden Elementen. Sie haben ja unlängst referiert in der Cusanus-Akademie über Othmar Barth und das Besondere dieses Bauwerks herausgestellt, zum Beispiel eben auch den sogenannten Genius Loci. Wenn Sie das ein bisschen erklären.
Ja, Othmar Barth hat 1961 den Auftrag für diese Cusanus-Akademie erhalten als Begegnungsstätte zwischen Kirche und Welt. Und er hat sich sehr folgerichtig hinter das Priesterseminar gestellt. Das war ja eigentlich die Ausbildungsstätte für Priesterberufe seit dem Spätbarock. Hat auch die Stadt beobachtet und sich sehr folgerichtig und konsequent an dieses Stadtgeviert angeschlossen. Eigentlich ist es ein sehr naher Bau zum Priesterseminar, trotzdem ein Weiterbauen, würde man im heutigen Sinne sagen, ohne zu historisieren und trotzdem sich dem Kontext einzufügen und aus diesem Kontext heraus eine ganz neue zeitgemäße Architektur zu entwickeln. Othmar Barth hat ja immer auch sehr die Altstädte beobachtet, auch studiert und hat in dieser Cusanus-Akademie den Typus des Haldenhauses aufgenommen oder der Piazza, könnte man auch sagen, und hat die Schlafräume und die Vortragsräume um diesen großen Innenraum herum angegliedert und damit auch Begegnung geschaffen im Sinne der Bauaufgabe, gleichzeitig Rückzug in diese zellenartigen Schlafräume. Und damit nimmt er durchaus einerseits ein klösterliches Prinzip auf, wenn man jetzt von der historischen Bautypologie ausgeht, aber er verbindet das mit diesem Begegnungsraum. Er hat ja nicht von ungefähr gesagt, dass es bei jeder Bauaufgabe eigentlich zwei Faktoren gibt, den Ort. Und damit hat er sich auseinandergesetzt, gerade bei der Cusanus-Akademie auf ganz brillante Art und Weise. Und das Thema.
Was mich damals so beeindruckt hat, als ich als junger Architekturstudent dahin kam, das war die Lichtführung in dem großen Saal, den du jetzt gerade erwähnt hast, die große Halle. Und diese Lichtführung ist so raffiniert, wie auch die Lichtführung in barocken Bauten oft raffiniert ist. Und das ist so eine Übersetzung der damaligen Auffassung von Licht in eine moderne Zeit mit Sichtbeton und modernen Bauweisen. Und das ist heute noch beeindruckend.
Was mich auch sehr fasziniert hat, im Barth-Archiv kann man ja die Arbeitsweise von Othmar Barth auch sehr gut nachvollziehen. Diejenigen, die ihn gekannt haben oder bei ihm gearbeitet haben, wissen das natürlich besser als ich.
Hier muss man wahrscheinlich ergänzen, dass ja das Land Südtirol den Nachlass von Ottmar Barth angekauft hat, erst im vergangenen Jahr, und nun das Südtiroler Landesarchiv im Besitz dieses Nachlasses ist.
Ja. Das vorwiegend aus sehr guten Modellen besteht, die zurzeit im Schloss Brösels zum Teil ausgestellt sind.
Ja, nicht nur Modelle, es sind dann die 100 Modelle, aber ich kenne jetzt den Bestand der Cusanus-Akademie etwas besser und habe festgestellt, Barth hat eine Serie von Fotos gemacht von diesem Bauplatz, und zwar von allen Perspektiven und Seiten, und hat dann sozusagen als Vorform des heutigen Renderings in diese Fotos das Volumen der Cusanus-Akademie hineingezeichnet und noch einmal fotografiert, um auch bildhaft zu machen, wie sich das im städtischen Kontext und in der Ansicht und in der Umgebung des Priesterseminars auswirkt. Das finde ich ganz phänomenal, auf diese Art und Weise heranzugehen. Und er hat auch in seinen Modellen, er hat ja Modelle gebaut in sozusagen aufsteigendem Maßstab oder zunehmendem Maßstab, und hat am Modell dann auch die Details entwickelt. Aber zunächst sich mit dem Kontext, mit dem Bauvolumen und mit der Umgebung beschäftigt.
Es war ihm in den Gesprächen mit ihm immer außerordentlich wichtig, über städtebauliche Zusammenhänge zu reden, die er in Südtirol sehr vermisst, die auch heute in Südtirol keine, sagen wir mal, kein Schwergewicht bilden. Ich habe in meinem Buch, das 2008 erschienen ist, Architektur in Südtirol, ein Interview mit ihm geführt, das leider mit einem Satz, den ich gerne vorlesen möchte, endet von ihm. Da sagt er, die Südtiroler Baugesetze sind inzwischen ein undurchschaubarer Dschungel von Sondergenehmigungen und Einzelverordnungen. Es kann praktisch jeder Bauwunsch erfüllt werden, wenn der wirtschaftliche Druck stark genug ist. Die Hybris der Bauspekulanten konnte bis heute nicht gebremst werden. Wenn uns das nicht gelingt, wird es mit Südtirol bald aus sein. Ich bin untröstlich darüber, dieses Gespräch mit einem solchen Gedanken beenden zu müssen. Es fehlen aber bisher ganzheitliche Entwicklungskonzepte für unsere Region, welche die ökologischen und die kulturellen Aspekte ebenso gewichten wie die bisher im Vordergrund stehende Wirtschaft. Und das hat sich bis heute durchgezogen, meiner Meinung nach.
Herr Professor Veneri, Sie sind ja ein aktiver Architekt auch, natürlich auch ein lehrender Experte. Vermissen Sie das auch heute noch, nach wie vor diese Anpassung ans Umfeld, an die Örtlichkeit, die jeweilige?
Das ist eigentlich einer der Aspekte, die wir eben versuchen, so stark wie möglich eben auch am Institut, an dem ich lehre, das eigentlich das Institut, das von Professor Barth gegründet wurde,
in Innsbruck,
voranzutreiben. Das heißt, also er hat sehr viel Wert gelegt, wenn man öffentliche Gebäude plant und gestaltet, hat er sehr viel Wert gelegt auf das, was er stichwortartig die innere Urbanität genannt hat. Das ist eigentlich dieser Aspekt, den Waltraud Kofler-Engel davor erwähnt hat. Also das ist eigentlich dieser Charakter einer Piazza. Und also er hat das sehr, 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 sehr gründlich beobachtet immer. Und die Beobachtung dieses Kontextes, die geht eben hervor aus einer Disziplin, die er an der Universität Innsbruck mehr oder weniger gegründet hat. Das ist die Disziplin der Raumgestaltung. Das klingt zwar ein bisschen abstrakt als Fach, aber da geht es wirklich um die Beobachtung der Kriterien, die eigentlich einen Kontext prägen. Und da war er ein absoluter Meister. Und eben zum Barock zu sagen, also Barock hat ihn natürlich immer schon fasziniert. Ich weiß, dass die letzte Exkursion, die wir zusammen planen wollten, am Institut für Raumgestaltung hieß es damals, war eine Exkursion in die Wiege der deutschen, er hat sie genannt, Barockbaumeister. Also ihn hat das wirklich interessiert. Dort praktisch an die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland gibt es eben einige dieser Bauten. Und er wollte da noch zusammen hinfahren, damit wir verstehen, was jetzt diese Barocke prägt. Also ihn hat das wirklich brennend interessiert. Das Schöne ist, dass er nicht historisierend wird. Also er ist modern, er ist zeitgenössisch, zeitlos und virtuos, wie natürlich die barocken Baumeister. Ne?
mal zurückkommen auf einige Kennzeichen der Cusanus-Akademie, sodass wir noch ein klares Bild davon kriegen, womit wir es architektonisch bei Ottmar Barth zu tun haben. Sie haben sehr betont in Ihrem Referat, Frau Kofler-Engel, diese Schalenbauweise, nicht, die er bei Luigi Nervi in Rom gelernt hat. Also Ottmar Barth hat ja auch in Rom studiert.
Ich kann mich gut erinnern, dass mir Ottmar Barth als ganz junge Kunsthistorikerin in der Denkmalpflege erzählt hat über seine Erfahrung in Rom im Studio Vitellozzi Nervi. Er hat zunächst dort studiert und hat auch dort gearbeitet. Einmal hat ihn dort auch der Barock interessiert. Das kann ich mich gut erinnern, wo ich zunächst sehr verwundert war, dass einen Architekten vom zeitgenössischen Format der Barock so nahe ist. Und zweitens war ja das Studio Nervi Vitellozzi, ich glaube, das kann man schon sagen, ein Zentrum der Avantgarde der Betonschalenbauweise. Die haben in diesem Ausstellungsgelände EUR gearbeitet, die haben natürlich auch für den Vatikan gearbeitet. Und dieser Palazzetto dello Sport in diesem Quartier Flaminia, der heute noch sehr beeindruckend ist, wenn auch etwas in die Jahre gekommen, davon hat Barth mit Sicherheit geschöpft. Wenn man den Palazzetto dello Sport sieht, dann versteht man einiges mehr von dieser Betonschalenbauweise, auch in der Cusanus mit diesen Belichtungsdonnen. Nichtsdestotrotz war er kein Nachahmer von Vitellozzi oder Nervi, genauso wie er kein Nachahmer des Saalhauses war oder der barocken Piazza, sondern er hat das umgesetzt und in den Kontext des jeweiligen Ortes gesetzt.
Können wir diese Schalenbauweise ein bisschen bildlich vielleicht auch beschreiben? Fragen wir einen Architekten, Herr Professor Venneri.
Ja, es geht prinzipiell darum, dass der Beton sich ja formen lässt. Der Beton ist ja eigentlich ein flüssiges Material, das in eine Schale gegossen dann die Form dieser Schale annimmt. Die Schalen hatten damals wirklich diesen sehr, sehr experimentellen Charakter, weil man durch die Schalen imstande war, plötzlich sehr, sehr dünnwandig zu bauen. Das heißt, sehr gewichtsparend, sehr materialsparend, sehr kostensparend. Und das war eigentlich eine sehr, sehr innovative. Und vor allem konnte man beträchtliche Spannweiten ohne der klassischen Stützen, Säulen überbrücken. Und gerade das interessierte Barth eben auch an dieser Schalenbauweise, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch diese Dachkonstruktion in Stamms betrachtet, das ist eigentlich durch diese gebogene, geschwungene Betonschale, die sich über sehr, sehr weite Spannweite selbst trägt fast.
Das Skigymnasium im Stamms, ja.
Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Bauweise. Also es hat ihn eigentlich immer interessiert, also diese Mischung aus nicht nur Raum, sondern welche Konstruktion generiert einen Raum.
Das ist nun leider wieder ein bisschen, ich sag mal, aus der Mode gekommen. Ja. Nicht? Das waren damals die Jahre der Schalenbauweise, wenn man an Südamerika denkt, Mexiko, die besten Beispiele. Hauchdünne Betonkonstruktionen haben damals die Architektur geprägt. Ja. Ich glaube, sie sind dann abgelöst worden durch andere Konstruktionen, Stahlkonstruktionen im Wesentlichen. Und diese Betonschalen, ein gültiges, modernes Bauwerk, könnte ich jetzt gar nicht aus der Hand schildern. Was mich aber bei ihm halt so, auch mit dieser Konstruktion, so begeistert hat, ist, dass er nicht irgendeiner gängigen Architekturmode gefolgt ist. Auch beim Schalenbau nicht. Das hat ihn zwar interessiert, aber er ist keinen Moden gefolgt. Heute leben wir in einer Zeit der Moden. Alles, was kurzfristig mal aufscheint, wird als Mode stilisiert und als Hype. Und das tut der Architektur überhaupt nicht gut. Architektur ist für eine lange Zeit gedacht und sollte dauerhaft sein und sollte auch zeitlos wirken. Auch noch nach 20 Jahren soll man sagen können, nicht das war das Modische von damals, sondern das ist heute noch gültig. Das hat er hervorragend gekonnt.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Cusanus Akademie und Schalenbauweise, nicht? Da kann man das ja sehr gut beobachten, nicht? Da ist das Tragwerk, nicht? Das hat etwas Sakrales an sich. Auch das Licht, das dann sozusagen von oben hereinkommt in den großen Saal, Frau Kofler-Engel.
Ja, Barth hat ja auch gesagt, dass das Licht etwas vom Kostbarsten sei, dass Architektur zum Leben bringt. Ich denke, das entspricht oder das zeigt sich ja in der Cusanus Akademie ganz besonders. Es zeigt sich aber auch an anderen Bauten von Otmar Barth, wie beispielsweise in der Kirche von Bayerdorf, wo das Licht und die Konstruktion eine ganz besondere, ich sage ganz offen, sakrale, vergeistigte Symbiose eingehen. Oder auch an Bauten wie dem Seehotel Ambach oder auch an seinen Industrie- und Schulbauten.
Auch in dem Kirchenbau ganz genauso. Ja.
Also das Material, die Technik, das Licht, der Kontext, das waren für Barth ganz, ganz wichtige Prämissen. Das ist mein Eindruck.
Ich würde noch hinzufügen, die perfekten Details.
Ja, und die handwerkliche oder doch die detaillierte Ausführung, ob die jetzt handwerklich ist oder industriell, darauf hat ja Barth sehr großen Wert gelegt, hat sehr gute Kontakte mit seinen Handwerkern gepflegt. Ich weiß das auch von der Cusanus, wie erfreut er war, dass seine Maurer und Handwerker diese Schalen imstande waren, so drin zu gießen. Ich denke, das war für ihn ein großes Erfolgserlebnis und auch ein freudiges Ereignis, darf man so sagen, weil das ja auch eine neue Bauweise in dieser Zeit war. Die Hiesing-Handwerker kannten das ja in dem Sinne noch nicht. Und das zeigt sich an der Cusanus auch heute, nicht nur an den Betonschalen, sondern auch an den anderen Oberflächen. Die Perfektion der Ziegelverkleidungen oder die Perfektion seiner Holzverkleidungen, seiner Möblierung, seiner Bodengestaltung, die ganz klar in Zusammenhang steht mit der Reihenbestuhlung. Natürlich das Licht nicht nur über die Tonnen, sondern auch gegen Osten. Und was ich besonders auch an der Cusanus schätze, ist dieser beinahe Zentralraum der Kapelle, wo das Licht durch diese Betonschalen eben zu einem ähnlichen Effekt führt wie bei seinen anderen Kirchenräumen. Ganz karg, aber das Licht ist eigentlich das, was diese geistige, sakrale Dimension mit hereinbringt.
Ein Effekt, der übrigens im Hotel Ambach merkwürdigerweise im Treppenhaus, das ja nur ganz ein funktionaler Raum eigentlich ist, aber wenn man da reinkommt, hat man genauso diesen Eindruck des strömenden Lichtes, einer gewissen sakralen Helligkeit, die diesem, dem rückwärtigen Teil dieses Hauses eine Feierlichkeit gibt, die den Gast sofort umfängt. Und auch an diesem Haus nochmal zu sagen, die perfekten Details haben bis heute gehalten, selbst die Möblierung in Hotelzimmer, die ja die schnellst zu zerstörenden Räume überhaupt sind. Und jeder Hotelier weiß, dass er jedes Jahr was machen muss. Die Frau Weiß, die Bauherrin von ihm damals, die hat das ja nun musterhaft gepflegt, dieses Haus. Aber nicht nur diese Pflege, sondern auch die Grundsubstanz ist so gewesen, dass sie eigentlich zeitlos immer weiter verwendet werden kann.
Ein letztes Stichwort, das ich vielleicht anführen möchte, im Zusammenhang mit der Cusanus Akademie, diese klaren Linien und diese klaren Konzepte, nicht? Das ist ja auch eine Form von Rationalismus, nicht? Herr Professor Veneri, Sie haben ja in Ihrem Beitrag über die Nachkriegsarchitektur in Südtirol aufgezeigt, dass es ja vor dem Zweiten Weltkrieg auch diese Stilrichtung, diesen italienischen Rationalismus gab, aber dieser wurde abgelehnt nach dem Zweiten Weltkrieg, klarerweise hier im Lande, weil er als faschistisch interpretiert wurde.
War die Architektur der Besatzer, die einfach mental abgelehnt wurde. Ja. Animosität war das reine. Wir haben lange gebraucht in Südtirol, um zu merken, was wir für einen Schatz an Architektur gerade in diesen rationalistischen Bauten haben.
Trotzdem hat man auf dieser Schiene bei Barth und natürlich auch bei anderen weitergebaut. Irgendwo.
Ja. Ja, das stimmt schon, aber der Rationalismus hat ihn eigentlich interessiert, mehr aus dem funktionalen Aspekt, weil er Räume sehr gut organisieren konnte. Und der Rationalismus organisiert ja Räume und Architektur, und das war eigentlich der Aspekt, der ihn mehr interessiert hat. Ihm war vielleicht der reine Rationalismus vielleicht etwas zu trocken. Dann kommt eigentlich die Komponente der Materialität dazu, die Lichtführung über diese Betonschalen und so weiter, die weicht dann natürlich von dieser Geradlinigkeit des Rationalismus ab. Aber die Organisation der Räume, also diese fast mathematische Umsetzung, das sieht man eben auch, weil wir haben vorhin vom Seehotel Ambach gesprochen im Sinne von Licht. da kann man natürlich eben auch sagen, dass ihn der Schatten sehr interessiert hat, weil wenn man sieht, welche Schattenspiele dieser kubistische Bau nach außen macht, der hat mit Licht und Schatten gezeichnet. Mhm. Das heißt, seine Architektur lebt eben von diesen Kontrast. Und da braucht es natürlich eine sehr, sehr feinfühlige Arbeitsweise und einen extrem scharfen Beobachtungssinn. Mhm. Dieser scharfe Beobachtungssinn, der ist eine kleine Anekdote, wenn Professor Barth mit uns durch eine Stadt gegangen ist, dann hat er sich am besten bei jemanden eingehängt, damit er fast wie ein Blinder geführt werden konnte, weil er nicht auf den Gehsteig und auf die Sachen schauen wollte, sondern er ging in die Luft schauend durch die Gegend und hat dann beobachtet, wie sich dieser Stadtraum eben artikuliert, wie zum Beispiel ein Gesims geformt ist, wie weit die Balkone auskragen, wie da die Konstruktion gemacht ist. Und das hat ihn brennend interessiert. Und er war neugierig, Neugierde ist zum Beispiel eine der Eigenschaften, die ein Architekt haben muss. Scarpa war auch ein extrem neugieriger und lustiger Mensch. Und
deshalb ist er auch vom Gerüst gefallen in Japan.
Genau, ja.
Weil er nicht auf den Boden geachtet hat.
Im heutigen Kulturabend auf Reis Südtirol sprechen wir über den Brixner Architekten Ottmar Barth und die Südtiroler Nachkriegsmoderne. Gäste im Studio sind die Direktorin des Landesamtes für Bau- und Kunstdenkmäler Waltraud Kofler-Engel, Architekt Andreas Gottlieb Hempel aus Brixen und Architekt Robert Veneri aus Bozen. Durch das Gespräch begleitet sie Markus Leimer. Zu den prägenden Bauten, aus denen bis heute Ottmar Barths Pioniergeist spricht, zählen unter anderem das Kloster der Steyler Schwestern in Brixen-Beierdorf, die Landwirtschaftsschule in Fahren, das Pastoralzentrum in Bozen, die Wohnsiedlung in Bozen-Haslach, das Seehotel Ambach in Kaltern, das Skigymnasium in Stams, das Pfarrzentrum in Pordenone oder das Herberthaus in Brixen-Kranebitt. Letzteres fügt sich besonders harmonisch in den dortigen Weinberg, betont Andreas Gottlieb Hempel.
Mit dieser eleganten Krümmung, die diesen Steinmauern folgt, und es ist auch ein Beispiel, mit welcher Brutalität unser Städtebau ungeordnet eingreift. Kurz dahinter ist ein Neubau entstanden, eines Bauernhauses, das ausgesiedelt worden ist, das die ganze Situation optisch kaputt macht.
Und das Athesia-Gebäude in Bruneck, das muss ich als Denkmalpflegerin auch erwähnen, weil ich denke, dass es eines der besten Bauten ist, die in eine Altstadthauszeile gesetzt worden sind.
Mit großem Mut Sichtbeton in die Altstadt von Bruneck zu setzen, da gehörte schon was dazu.
Ja, das gelingt selten und ist Ottmar Barth besonders gut gelungen.
Mhm. Einrichtungen in Bozner Stadthäusern, Laubenhäuser, Geschäft Franz Etschel unter den Lauben, mit einer sehr, sehr feinen Vitrine, diese historische Bausubstanz dann trotzdem einen Raum generiert. Jetzt, heute ist, glaube ich, dieses Esprit-Geschäft da drinnen. Und natürlich dieses Bauwerk für den Tourismusverein in Brixen, ja, das leider abgetragen wird. Man hat mich informiert, dass es jetzt irgendwie gerettet und irgendwo aufs Dach gestellt wird. Das finde ich eigentlich ein bisschen sarkastisch, weil dieser Pavillon eben genauso wie andere Bauten von ihm nicht diese innere Urbanität besitzt, sondern die Urbanität des Umfeldes prägt. Das heißt, durch diese sehr bescheidene Architektur, die er vor diese Hofburg setzt und an dieser Schlüsselstelle als Eingang in die Stadt und sehr präzise auf die damaligen Anforderungen des Tourismusvereins reagiert hat, die sich heute leider geändert haben. Aber ich glaube, man hätte sich grundsätzlich auch überlegen können, ob man nicht gewisse Funktionen in diesem Pavillon hätte beibehalten können und natürlich Verwaltungs- und Büroarbeit in das nebenanliegende Postgebäude hätte verlagern können.
Oder auf dem Grundstück erweitern können.
Ja. Also ich glaube,
Das passt nicht in die Großmannssucht, die heute im Tourismus herrscht. Und jetzt entsteht ein gewalttätiges, zweistöckiges Gebäude, das vor der Hofburg sicher störend wirken wird.
Ja, das ist natürlich auch diesen eventorientierten Tourismusmachern geschuldet, die sich mit der Schlichtheit eines Glas-Stahlbaues nicht zufrieden geben und unbedingt hier ein massives Zeichen setzen wollen. Ich finde das auch, dass diese Übertragung auf ein Dach purer Zynismus ist. Ja. Da wäre ich doch dafür, das zu dokumentieren und in Würde sterben zu lassen.
Vollkommen richtig.
Und nicht diese Übertragung, die so ungefähr, wir haben ja das erhalten, das ist ein ganz schlimmer Umgang. Und ich denke, das wäre Ottmar Barth selber nicht recht gewesen. Ja. Und aus meiner Sicht ist gerade dieser Tourismuspavillon auch ein Zeichen, dass sich Barth, also gebaut 1968, die Cusanus Akademie 62, dass er sich auch entwickelt. Und jetzt nicht bei der Schalenbauweise bleibt, so wichtig die für ihn war, sondern dass er auch neue Materialien dazu nimmt und sich den jeweiligen Techniken und Materialien
bedient. Aber auch wieder mit dem Licht, ein transparenter Stahlbau, der durchsichtig an vielen Stellen war und das Licht durchgelassen hat. Das war der Vorteil. Also die Öffnung für den Gast, der dort etwas haben will, war deutlich ablesbar.
Aber generell stellt sich natürlich diese Frage, nicht? Wie gehen wir um mit nicht nur Projekten Ottmar Barths, sondern insgesamt mit der Südtiroler Nachkriegsarchitektur? Und irgendwas ist ja hier offenbar schiefgelaufen, nicht? Also die Fachwelt hat sich großteils aufgeregt, aber das war alles schon zu spät, nicht?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man dieses Gebäude hätte behalten können und auf demselben Grundstück hätte auch erweitern können. Es wurde ja ein Architektenwettbewerb gemacht, aber das sind dann wieder eigene Entwicklungen innerhalb einer Jury und dann kommt man auf ein Projekt, das eigentlich die Situation verschlechtert. Und das muss man bedauern, wenn man die Qualität des Gebäudes vorher betrachtet.
Aber da waren ja die Würfel eigentlich schon gefallen. Also
ja, dann ist es vorbei.
Marktgebäude wird abgerissen und jetzt Wettbewerb über Neubau.
Ja, das ist ja das Tragische. Ich hatte den Eindruck, dass man von vornherein, das Ziel war von vornherein, diesen Pavillon abzubrechen und was Größeres zu bauen. Und der Wettbewerb war auch in dieser Richtung ausgeschrieben und auch geladen. Und es ist einfach schade, dass man keine offene Diskussion über diese Bauten oder diese Baukultur führt. Die könnte man ja führen zwischen Gemeinden, Touristikern, Architekten. Baukultur ist ja nicht etwas, was sehr eng ist. Das umfasst sehr viele Bereiche, hat auch sehr viel mit demokratischen Prozessen zu tun. Ich schätze Ottmar Barth auch in seinen Ansätzen als sehr demokratieorientierten Architekten, der eben nicht seine Person und sein Werk in den Mittelpunkt stellt, sondern die Bedürfnisse und den Kontext auch zu verbinden versuchte. Und hier hat man von vornherein das nicht gewollt. Man hat auch die diversen Gutachten, sogar das Gutachten des Gestaltungsbeirates, des Beirates für Baukultur in dieser Richtung interpretiert, obwohl es nicht so zu lesen ist, dass das Gebäude besser abgerissen werden soll. Das wäre erweiterungsfähig gewesen aus meiner Sicht, ohne es abzubauen.
Wir haben das sogar mit unseren Studierenden bewiesen. Ich habe im vorletzten Semester versucht, eben zum Thema Weiterbauen Projekte an unserem Institut zu machen. Und die Projekte zeigen es. Und der Rainer Köbel ist dann gekommen und war dann in der Jury und hat wirklich ein sehr großes Lob ausgesprochen und gesagt, leider ist es schon zu spät, aber die meisten eurer Projekte zeigen, dass man sehr wohl hätte können mit dieser Bausubstanz umgehen und die dann so weiterbauen oder so transformieren, dass sie einen Sinn ergeben hätte und trotzdem auch die Bedürfnisse des Tourismusvereins mit untergekommen
wären. Das Problem für Architektur oder in der Architektur ist ja zweiseitig. Das eine ist der Architekt und das andere ist der Bauherr. Und Barth hatte das Glück, einen tollen Bauherrn in der Kirche zu haben, die einen wirklich geradlinigen Weg mit ihm verfolgt haben. Was will man mit einer beratungsresistenten Gemeindeverwaltung erreichen, die in Brixen sich nicht entscheiden kann? Man muss nur auf die Geschehnisse um den Hofgarten sehen, um zu schauen, was dort los ist. Es ist bedauerlich, dass der Kleingeist eben keine gute Bauherrschaft ist.
Frau Direktor Kofler-Engel, der Schutz von jüngerer Südtiroler Architektur, nicht? Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch der Nachlass von Ottmar Barth im Südtiroler Landesarchiv auch gerade Ihrem Landesamt für Bau- und Kunstdenkmäler einen Anstoß geben kann, auch hier Schutzmaßnahmen zu ergreifen, nicht?
Ja, der Schutz und die Erhaltung der Nachkriegsarchitektur oder der Nachkriegsmoderne, wie man sie nennt, ist ja leider Gottes hierzulande noch kein großes Thema, im Unterschied zum Ausland, zu Deutschland, Österreich, zu der Schweiz. Nichtsdestotrotz steht es an, sich damit zu beschäftigen. Jetzt Ottmar Barth ist natürlich einer der herausragenden Architekten der Nachkriegszeit und wir haben uns eingebracht, was den Schutz und die Erhaltung der Cusanus-Akademie betrifft und das läuft eigentlich, würde ich jetzt sagen, im Sinne einer zunächst Sensibilisierungsmaßnahme recht gut. Es gibt von der dortigen Seite auch ein großes Interesse, die Cusanus als solche zu erhalten. Es hat auch einen Wettbewerb gegeben, der sehr eng gesetzt war, was die Eingriffe betrifft. Es geht mehr um Ertüchtigung in Bezug auf die Zugänglichkeit für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sanitäre Anlagen, eine kleine Erweiterung im Bereich der Nebengebäude, aber insgesamt um die Erhaltung der Cusanus-Akademie. Die Cusanus-Akademie steht auf unserer Wunschliste nach Unterschutzstellung ganz, ganz oben. Das Seehotel Ambach ist noch nicht so alt. Wir haben ja eine gesetzliche Klausel von 50 Jahren eines verstorbenen Schöpfers. Das wäre im Falle von Ottmar Barth der Fall. Und das Kriterium einer abgeschlossenen architektonischen Periode, was auch der Fall ist. Ottmar Barth ist verstorben.
Das heißt, hier wird man tätig werden?
Hier muss man tätig werden. Wir haben bisher leider nur sehr wenige Bauten der Nachkriegszeit unter Schutz. Einmal die Tankstelle von Pelizarium Plattner am Verdiplatz in Bozen von 1949, das Hochhaus am Sarnesiplatz im Pfalz von Plattner von 1952 und das Geschäfts- und Wohngebäude an der Ecke Garibaldi-Straße, Südtiroler Straße von Ronca. Es stehen eine ganze Reihe von Bauten von Ronca an, die man unter Schutz stellen müsste. Diese Bauten, wenn sie eine gewisse Größe haben, sind weniger gefährdet als die kleinen Bauten. Insofern gibt es da keine besondere Gefährdungssituation im Moment, außer man dämmt sie. Dann sind diese ganz differenzierten Oberflächen, Licht und Schatten, Putze, Konstruktionselemente natürlich kaputt. Wir haben uns aber dieser Aufgabe zu stellen. Die Bauten von Barth kennt man, insofern ist das Barth-Archiv jetzt nicht unbedingt der Anlass, die Bauten unter Schutz zu stellen, aber doch eine Hilfestellung, weil wenn das Land Südtirol dieses Barth-Archiv ankauft für doch eine nicht ganz unbeträchtliche Summe, dann ist das natürlich auch ein Schub, sich damit zu beschäftigen und dieses Archiv auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was im Moment mit der Ordnung und mit der Restaurierung der Modelle und so weiter auch passiert.
Das heißt aber auch, Sie haben ja das Referat in Brixen nicht ganz zufällig gehalten, dass eben eine breitere Öffentlichkeit nach wie vor für solche bedeutende Architektur sensibilisiert werden muss. Professor Hempel.
Das Bewusstsein für Architektur war, sagen wir mal, in Südtirol lange Zeit nicht sehr ausgeprägt, wenn man es mal so formulieren will. Und ich habe das eigentlich so verfolgt, in den letzten 20 Jahren hat sich da viel getan. Ich habe dieses Buch über moderne Architektur 2008 geschrieben. Ich glaube, das ist das erste gewesen, wo die moderne Architektur mal zusammengefasst wurde. Der Kalwey Verlag hat mir nur eine begrenzte Seitenzahl gegeben, aber ich hätte das Doppelte aus diesem Buch machen können, weil inzwischen sich so viel gute Architektur angesammelt hat. Dann habe ich in den Dolomiten 10 Jahre lang über Baukultur einmal im Monat schreiben dürfen und das hat natürlich auch viel ausgemacht, dass man in so einem, sagen wir mal, vom täglich gelesenen Blatt immer wieder Architektur hineinbringt. Jetzt geschieht es auf der Kulturseite. Inwieweit sowas gelesen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss über Dinge viel sprechen, um sie ins Bewusstsein zu rücken. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Ja. Und wir haben viele junge Architekten, die jetzt auch nicht mehr ganz so jung sind, sagen wir mal zwischen 40 und 60, die sehr gute Bauten gemacht haben. Wir haben inzwischen eine große Anzahl guter Bauten, die Südtirol zu einem Architekturreiseland gemacht haben. Dass Architekten gerne gerade aus dem deutschsprachigen Raum zu uns kommen, um sich diese Sachen zeigen zu lassen. Das ist ein großer Fortschritt.
Vielleicht darf ich noch etwas sagen zur Wertigkeit der Nachkriegsarchitektur. Es hat vor Jahren in der Welt einen Artikel gegeben mit folgendem Titel: Ist das Architektur oder kann das weg? Also in Anlehnung an das Thema der Documenta in Kassel und der Untertitel: Die Denkmalpflege greift nun auch nach den hässlichen Nachkriegsbauten. Sind die wirklich schützenswert? Ich denke, das ist auch hierzulande eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Ich bin der Ansicht, es gibt zu wenig Wertschätzung noch. Das muss sensibilisiert werden. Es gelten andere Kriterien als für ältere Bauten. Da sieht schneller mal jemand ein, dass man einen Ansitz oder auch ein Stadthaus der Jahrhundertwende mit Türmchen und Dekor und so weiter schützt. Aber die Bauten der Nachkriegsmoderne haben ebenso Geschichte, sie haben Funktionalitäten und sie haben auch einen architektonischen, ästhetischen Wert. Und ich denke, man muss eine andere Wertanalyse ansetzen als bei älteren Bauten. Und das ist doch noch etwas ungewohnt. Es gibt ja verschiedene Universitäten oder auch Institute, die sich damit beschäftigen. und die eben über Sensibilisierung zu diesen Werten auch hinführen.